wie weit können Befugnisse gehen, ein ganz wichtiger Punkt ist. Also das nehme ich jetzt wirklich mit aus diesem Nachmittag, weil ich selbst mir die Frage noch gar nicht gestellt habe, aber man sie berechtigterweise wirklich stellen muss.
Das sagt Beate Bube. Sie ist Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Und Beate Bube sitzt drei jungen Menschen gegenüber. Luca, Konstantin und Simon.
Sie alle waren Teil der jungen Verfassungsgespräche in Karlsruhe. Das ist ein Gesprächsformat, bei dem junge Menschen mit Menschen aus der Justiz reden. Über das, was sie gerade beschäftigt in Bezug auf Demokratie, Verfassung und Rechtsstaat.
Und das wollen wir in diesem Podcast auch tun. Also haben wir Luca, Konstantin, Simon und Beate nochmal vors Mikro geholt und sie gefragt.
Und was denkst du?
Über Demokratie, über das, was im Grundgesetz steht oder das, was nicht drin steht. Wo seid ihr euch einig und wo vielleicht nicht?
Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, eine kurze Einordnung. Neben Beate Bube gibt es noch 16 weitere Verfassungsschutzpräsidentinnen und Präsidenten. Denn jedes Bundesland hat sein eigenes Landesamt für Verfassungsschutz. Außerdem gibt es noch den Bundesverfassungsschutz.
Der Verfassungsschutz ist eine Idee der Väter und Mütter des Grundgesetzes. Es soll als Schutzeinrichtung Menschenrechte, Freiheit und Demokratie sichern. Und um das zu tun, sammelt der Verfassungsschutz Informationen über verfassungsfeindliche Bestrebungen. In Verdachtsfällen und unter strengen rechtlichen Vorgaben hat er dafür weitreichende Instrumente zur Verfügung. Offline, aber auch online.
Und das steht auch im Grundgesetz. Artikel 10. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis erlaubt dem Verfassungsschutz unter sehr hohen Voraussetzungen, die Telekommunikation zu überwachen und aufzuzeichnen und dem Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis unterliegende Sendungen zu öffnen und einzusehen. Der Verfassungsschutz darf außerdem in bestimmten Fällen einschlägige Internetseiten beobachten oder Infos zu Personen und Gruppen aus sozialen Netzwerken beschaffen. Telekommunikation, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das hat zumindest auf den ersten Blick nicht sofort etwas mit der heutigen Rolle des Internets in unserer Gesellschaft zu tun, oder?
Mit dieser Frage beschäftigen sich auch Luca, Konstantin und Simon. Die drei engagieren sich im Bereich der Netzpolitik mit digitaler Überwachung und dem Recht auf Privatsphäre. Sie haben mit Beate Bube darüber gesprochen, wie der Verfassungsschutz seine Befugnisse nutzt, inwiefern das Grundgesetz diese Arbeit ermöglicht, aber auch einschränkt. Es ging um das Verhältnis zwischen dem Recht auf Privatsphäre auf der einen und der Notwendigkeit von Überwachung zum Schutz auf der anderen Seite. Und eben darum, ob der Verfassungsschutz als Organ und beispielsweise der Artikel 10 im Grundgesetz zeitgemäß sind, was Digitalisierung angeht. Hi, ich bin Anna.
Und mein Name ist Jonas. Und ich habe mit den Vieren gesprochen. Zum Beispiel über diese Frage. Was wäre ein größerer Eingriff in eure Privatsphäre? Wenn euer Handy durchsucht wird oder eure Wohnung? Was Luca, Simon, Konstantin und die Verfassungsschutzpräsidentin denken, hört ihr genau hier. Also, los geht's. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr mitmacht beim Podcast.
Ja, hallihallo. Toll. Schön.
Sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft. Erst ehrlich gesagt, um reinzukommen, würde ich einfach gerne mal hören, wie es jetzt für alle Beteiligten so war, die jungen Verfassungsgespräche. Ein kurzer Rückblick, ein sehr kurzer Rückblick. Einmal, wie hat es sich angefühlt, wie war es?
Ja, fangt ihr doch mal an.
Ja, also es hat total viel Spaß gemacht, einfach in ein Gespräch zu kommen. Ich finde, wir waren eine echt interessante Runde. Auch sehr ausgeglichen, sehr unterschiedliche Perspektiven, aber es war auch echt warm, muss man dazu sagen. Aber ich fand, das hat jetzt nicht die Qualität des Gesprächs irgendwie gesenkt, es war nur ein Umstand.
Genau. Ja, ich fand's auch, ich blabber jetzt mal dazwischen, ich fand es auch wirklich sehr gut. Und was mich total interessiert hätte, wäre, wie die Vorbereitung war, weil es gab ja einige, es gab ja so Workshops, da haben ja die Experten von gar nichts mitgekriegt und waren gar nicht eingebunden. Von daher, das, was auf der Bühne war, hat mir Freude gemacht und hätte man sicher noch vertiefen können. Aber angesichts der Hitze war ich auch froh, dass wir dann fertig waren und hier im kühlen Tiny House sitzen.
Ja, es war auch so ein bisschen überraschend. Also vor Publikum dann etwas, was normalerweise ein flüssiges Gespräch sein könnte. Zumindest meinerseits war dann immer auch ein bisschen sehr stocken. Dann immer so fünfmal die Frage überlegt, wenn man die dann stellen kann. Und dann zwischendurch nicht so richtig zugehört, zugegebenermaßen, obwohl da sehr interessante Aussagen auch dabei waren.
Tatsächlich würde mich auch interessieren, dass wir das noch einmal vielleicht beleuchten, wie ihr euch vorbereitet habt. Also gerne der Rückblick und dann kannst du auch gerne mal sagen, wie habt ihr euch denn vorbereitet?
Ja, ich fand es einen sehr gelungenen Austausch. Würde ich natürlich gerne wieder machen. Das ist natürlich mal dann auch cool, irgendwie von der anderen Seite oder dann von den Leuten aus den Ministerien, beziehungsweise Leute, die tagtäglich damit den Sachen umgehen, da Informationen zu bekommen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da irgendwie den Austausch bekommt. Deswegen haben wir dann auch uns dazu entschieden, dann Frau Bube und Herrn Rommel zu nehmen als Gesprächspartnerinnen. Ja, war sehr cool, sehr aufschlussreich.
Okay, das ist ja schon mal irgendwie ein Einblick in diese Frage, was mich interessiert hat, wie waren das mit der Vorbereitung? Wie wurden denn in der Tat die Gruppen verteilt? Und welche junge Leute, konnte man sich das raussuchen? Oder war das thematisch oder personenbezogen oder irgendwie?
Ja, also die Vorbereitung war also für alle Gruppen tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gab ja eine Schulklasse, die hat an einem Wettbewerb, meine ich, von der Zeit auch teilgenommen und darüber sowie über den ersten Platz eine Teilnahme an den jungen Verfassungsgesprächen gewonnen. In unserem Fall war das so, wir wussten noch nicht so ganz genau, was das jetzt bedeutet, aber haben gesagt, hey, finden wir interessant, wir haben auch so ein grobes Thema eben, weil wir netzpolitisch alle aktiv sind und haben uns dann eben zusammengesetzt in kleinen Gruppen und dann gab es diese Workshops, wie Sie gesagt haben, davon war einer in der Stiftung selber, da haben wir uns nochmal so sehr grundlegend mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt und da kamen eben auch schon die GesprächspartnerInnen dazu. Sozusagen, wir hatten unterschiedliche Blatt Papiere und da lag immer ein Gesicht von ihnen und ein Text zu ihnen. Und dann haben wir ein bisschen geguckt, welche Themen machen denn mit welchen Personen auch überhaupt Sinn. Und das hat dann nochmal, glaube ich, eine Woche auch im Nachhinein nach dem Workshop gedauert, bis dann auch wirklich feststand, wer mit wem in Kontakt kommt. Beantwortet das die Frage so ein bisschen?
Ja. Das finde ich sehr interessant. Ich meine, ich habe da an dem Treffen dann nicht teilgenommen, weil ich dann im Urlaub war. Und das Einzige, was ich mitbekommen war, wir haben irgendwie folgende Leute zur Auswahl. Und dann haben wir darüber diskutiert, hey, wen finden wir interessant? Mit wem passt das auch vielleicht so inhaltlich? Wie können wir uns... mit wem können wir uns das gut vorstellen? Und natürlich dann auch, ja, es sind dann auch im Fall die Chefin des Landesverfassungsschutzes und der Generalbundesanwalt. Ich meine, das sind ja auch sehr Persönlichkeiten, die für sich im Raum bestehen. Das ist ja, normalerweise quatscht man ja nicht mal so eben. Das ist,
ja, da haben wir in engeren Vorbereitungen noch sozusagen eigenständig in der Gruppe nochmal überlegt, wie bringen wir unser Thema auch sinnvoll irgendwie unter und haben es dann halt vorher stehen, Schwerpunkte, hatten vorher so einen kleinen Zettel auf der Bühne.
Das hat ja bei uns eigentlich wirklich gut geklappt thematisch. Also von
da hat auch der Moderator sehr großartige Arbeit. Also er hat vorher nochmal mit uns geredet und dann halt auch wirklich nochmal ein bisschen dahin. Das war dann doch sehr natürlich so insgesamt.
Wir haben auch gestern nochmal einen Workshop gehabt, dann im Dialogikum. Und da haben uns dann auch ein Moderator im Nachhinein nochmal unterhalten, nochmal ein bisschen drüber geredet. Hey, wie sieht das aus? Welche Richtung wollen wir da gehen? Welche Richtung sollte man vielleicht auch eher nicht gehen? Weil man kann nämlich alle Fragen beantworten. Ja.
Vielleicht auch dazu, was auch irgendwann dann in der gesamten Verbreitung halt eben klar geworden ist, ist, dass sie ja keine politischen Personen in dem Sinne sind. Wir können sie also nicht irgendwie nach Meinungen fragen, wieso ist das eigentlich nicht so? Das ist einfach nicht, wie sie ihren Beitrag in diesem System leisten. Das hat dann auch nochmal in unserer inhaltlichen Arbeit einiges gemacht, weil wir festgestellt haben, ja, wir haben ein Thema und eigentlich fragen wir uns auch, ja, wieso werden immer wieder verfassungsrechtlich schwierige bis einfach verfassungswidrige Vorschläge eingebracht, aber das können wir gar nicht besprechen.
Ja, vorhin auch kurz angetippt Das wurde ja dann auch deutlich auch für alle Zuhörer, dass das letztlich nicht die Aufgabe von Leitungen von Sicherheitsbehörden ist, letztlich die Gesetze zu machen, sondern dass das andere sind und ja, der Einfluss ist dann eben auch gar nicht so riesig.
Aber es ist ja gut zu wissen, was Sie dann dazu zu sagen haben. Also, wie dann auch Ihre Meinung dazu ist. Ne? Das ist ja auch wichtig. Es kommt ja dann auch aus einer gewissen Richtung. Ne? Sie in Ihrer Position ist ja dann auch, also im Vergleich zu uns, wir sitzen ja auch in verschiedenen Positionen drin, alle dann noch etwas jünger. Und ja, dann gibt es da verschiedene Ansichten.
Mit welcher Erwartungshaltung seid ihr denn jeweils in die Verfassungsgespräche gegangen? Also wie sah eure Vorbereitung jetzt aus? Ihr habt gerade gesagt, ihr hattet ein Thema vorbereitet. Meines Wissens nach ist das Artikel 10 und Artikel 13 gewesen. Ist das richtig? Habt ihr das so durchgezogen?
Ja und nein. Also an sich gingen wir da rein mit wiederholte Vorschläge, die sich halt dann, also das paradigmatische Beispiel ist die Vorratsdatenspeicherung, die dann vorgebracht werden und immer wieder und wieder und dann in dem Fall halt der EuGH halt sagt, nee, das geht nicht. Was halt so ein bisschen merkwürdig dann auf Dauer wirkt, zumindest aus Sicht des Zivilgesellschaften Engagement. Und dann in der Vorbereitung hat sich das so ein bisschen Richtung Artikel 10, was die bei uns das Fernmeldegeheimnis der relevante Teil war, und 13 verschoben. 13 ist ja an sich die Unberührbarkeit der Wohnung. Das ist relativ vielen Ausnahmen, aber erstmal ist die Wohnung unberührbar, aber der ganze Rest der Norm ist ja eine Ausnahme dafür. Aus der Erwägung raus, dass das Smartphone so eine ähnliche Rolle mittlerweile einnimmt für unsere Generation, also was damit in diesem Überwachungs- oder Digitalthema eine Schnittmenge aufweist.
Muss man vielleicht auch noch zu sagen, so, wir haben da im Vornherein dann eher Themenschwerpunkte gesetzt, also dass wir spezifisch Themen rausgesucht haben, weil wir festgestellt, da kommen einfach, also wir können jetzt nicht eine Liste an Fragen abarbeiten, das weiß ich nicht, dann steht man halt da auf der Bühne und sagt, ja, wie sieht es denn mit dem und dem aus? Danke, dass Sie geantwortet haben. Jetzt zu Frage 3. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen doof.
Ja, man muss ja aufeinander eingehen irgendwie.
Wir wollten in den Austausch gehen und halt da auch ein bisschen was mitnehmen. Ich meine, es ist ja, nicht nur ein, wir wollen ja niemanden bloßstellen, wir wollen ja einfach uns da hinstellen und sagen, okay, wie sieht das von Ihrer Seite aus?
Aber das war ja auch, was Sie jetzt auch nochmal angesprochen hatten, dieser Aspekt, der am Schluss auch aufgegriffen wurde, diese Frage, was ist schlimmer, irgendwie Durchsuchung der Wohnung oder Durchsuchung des Handys? Also das nehme ich jetzt wirklich mit, auch als Botschaft, weil ich es gar nicht so verinnerlicht habe. Ich habe keine Kinder, also insoweit dann ist man dann auch nochmal näher dran. Aber ich bin halt wirklich absolut Mensch der absolut analogen Generation. Auf die Idee zu kommen, dass, so wie Sie das vorhin, glaube ich, gesagt haben, das Handy ist fast wie so ein zweites Zuhause oder das heißt gleichwertig oder sogar noch. Da habe ich noch mehr Wichtiges, Privates für mich drin. Auf so eine Idee käme ich gar nicht. Aber dass das natürlich unter dem Gesichtspunkt Eingriffstiefe, Schutz, wie weit können Befugnisse gehen, ein ganz wichtiger Punkt ist. Also das nehme ich jetzt wirklich mit aus diesem Nachmittag, weil ich selbst mir die Frage noch gar nicht gestellt habe, aber man sie berechtigterweise wirklich stellen muss.
Genau darauf wollen wir auch mal jetzt ein bisschen eingehen, also auf die inhaltliche Komponente sozusagen. Ich habe die Frage mitbekommen, ich würde sie gerne noch einmal wiederholen, einfach um darauf folgend fragen zu können. Also ich glaube, die Frage, die im Raum stand, war, würde man eher die Wohnung durchsuchen lassen oder das Handy sozusagen überwachen lassen komplett, ist richtig. Und die Differenz war, Sie haben gesagt,
also ich habe gesagt, ungeachtet jetzt der rechtlichen Befugnisse und der vielen Fragen, die sich da in diesem Kontext wirklich stellen, eindeutig, also ich habe eine Weile gebraucht zum Überlegen und war dann aber doch relativ klar, die Wohnung natürlich, weil die Wohnung ist das echte Leben für mich, so würde ich das formulieren, das Analoge, das sich anfassen können, ist das echte Leben. Das, was virtuell stattfindet, ja gut, das findet auch statt, aber das ist irgendwie, hat eine viel geringere Wertigkeit.
Also das heißt, Sie würden eher das Handy durchsuchen lassen, überwachen lassen.
Und gut, die Frage vorhin war, welchen Eingriff empfindet man als tiefergehend
in die persönliche?
Dann wäre die Wohnung, deswegen ist auch eben heute noch die gesetzlichen Eingriffstiefe und die gesetzlichen Voraussetzungen sind höher für eine Wohnraumdurchsuchung und Überwachung als für eine Telekommunikationsüberwachung. Handy, wobei man da eben auch sagen muss, gut, Handy, das ist jetzt ein weiteres, geht es um die laufende Kommunikation, geht es um die Kommunikation, die verschlüsselt ist, da sind die Voraussetzungen ja nochmal rechtlich und auch faktisch höher und so weiter. Also die Sicherheitsbehörden, dass hier keine Irrtümer entstehen, die Sicherheitsbehörden können ja nicht komplett das ganze Handy und was da drin ist durchsuchen, das ist im Wesentlichen jedenfalls in der Regel nicht möglich.
Mhm. Eure Antwort war wahrscheinlich relativ klar.
Unsere Antwort war klar, aber tatsächlich auch noch mal ein bisschen nuancierter teilweise. Ich hatte gesagt, ich finde beides einen Eingriff, den ich nicht haben möchte. Eben weil, wie gesagt, das Smartphone ist in einer Form auch ein digitales Zuhause. Auch wenn ich jetzt nicht wie viele Jugendliche und Kinder heute schon irgendwie mit unter 10 Jahren Zugriff zum Smartphone habe, ich hatte das mit 14, hat doch seitdem, und ich bin jetzt 19, sich echt viel aus meinem Leben einfach auch dort wiedergespiegelt. Das ist natürlich nicht nur Kommunikation, in die man einfach in einem Überwachungskontext eingreifen kann, aber auch einfach, ja, dass das Leben spielt online. Und deswegen für mich jetzt in meiner Generation, und ich denke, das ist eben auch eine Generationenfrage, ist das Leben digital genauso real, wie man sagen würde, das reale Leben, was so wie das haptische Leben, dass man, wir sitzen hier in einem Tiny House-Leben ist. Ich finde, das, was wir hier aufnehmen, ist genauso real. Und dass sich Leute das dann in einem Podcast eben anhören, das ist genauso Teil der Realität, wie wenn ich nach Hause gehe und mir was anderes anhöre. Also ja, ich sehe da keinen harten Bruch in diesen Realitäten.
Zu fünften im Tiny House sitzen würden viele als surreal bezeichnen, glaube ich. Aber ja,
das ist ziemlich cool. Vielleicht können wir auch noch darüber sprechen, dass es geradezu auch für mich erstaunlich ist, dass ich das sage als Vertreterin einer Sicherheitsbehörde, wobei wir thematisch es natürlich permanent zu tun haben mit gefährlichen Gruppen, die sich bilden und die super gefährlich sind, auch real gefährlich sind, sich aber im echten, realen, also im analogen Leben noch nie begegnet sind. Also das zeigt natürlich auch, klar, natürlich ist das eben auch real, aber trotzdem ist es für mich persönlich, switche ich das jetzt, habe ich das jetzt bei der Frage noch nicht so geswitcht.
Das Handy ist an der Stelle halt irgendwie konzentrierter. Es hat halt gleichzeitig mehr Kommunikation zu mehr Leuten, ist aber gleichzeitig auch mehr Rückzugsraum. Also irgendwie das Beifangrisiko ist sozusagen wahrscheinlich einfach größer. Also wir wollen die gefährliche Kommunikation haben, aber vielleicht daneben ist der ein Chat, wo höchstpersönliche Dinge irgendwie, wo es darum geht, oder eine Person sozusagen ja und wertungsneutral gemeint ihre Maske komplett fallen lässt, weil einfach sie sich fallen lassen kann.
Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es wird ja auch alles digitaler. Also die Bundesregierung arbeitet ja auch immer mehr darauf hin, dass dass alle Services von der Bundesregierung online verfügbar sind, sodass man, ich meine, Kfz-Kennzeichen kann man ja mittlerweile online anmelden, aber selbiges ja auch mit der E-Patientenakte. Plus das Ganze läuft dann auch mit den ganzen Dokumenten, geht das mit einher, weil Leute digitalisieren mittlerweile einfach ihre Dokumente. Leute müssen Sachen nicht mehr dann hart auf Papier ausfüllen, sondern können das einfach dann auf dem Handy mit einem Wisch, habe ich auch schon gemacht, einfach man nimmt sein Handy und sagt das Handy, okay, hier drauf tippen, dann kann man einmal unterschreiben und dann sagt man okay und dann hat sich das, dann ist das Dokument schon wieder abgeschickt und dann steht da eine Unterschrift drunter, wenn das, also vorausgesetzt, das wird halt gesetzlich so angenommen, aber das ist halt dann die andere Sache, ne? Also die ganzen Sachen, das ganze Leben wird immer digitaler, spielt sich auch immer mehr dann auf dem Handy ab, viele Leute nutzen, oder zumindest sehe ich das gerade auch bei der jüngeren Generation, immer mehr Leute nutzen einfach nur ihr Handy, anstelle von vielleicht noch früher am PC oder dann Laptop.
Ja, ist schon so. Bei mir sind die Regale noch voll mit ausgedrucktem
Bankzeug. Bei mir auch.
Ein Einbrecher oder auch eine Sicherheitsbehörde, wenn man bei uns die Wohnung durchsuchen würde, da würde man halt viel mehr persönliche Daten finden, viel, viel mehr als auf dem Handy. Aber das wird sich verändern und es wird sich auch für uns alle verändern. Man strebt das ja letztlich auch an.
Ich habe gesehen, dass die letzte Grundgesetzänderung vom Artikel 10, also dem Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, im Juni 1968 stattgefunden hat. Oh. Und dann habe ich danach festgestellt, dass noch bis 1996, glaube ich, nur 1% aller Kommunikationswege quasi im Internet stattgefunden haben. Wäre es nicht rein theoretisch ganz provokant gefragt, dieses Grundgesetz zu erneuern und zu ändern?
Also, auch da bin ich natürlich jetzt nicht die zuständige Person. aber nein, ich glaube nein. Ich meine, wir haben ja dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz. Und das Grundgesetz ist seit seiner Entstehung ja vielfach auch geändert worden. Allerdings die Artikel der Grundrechte selbst sicherlich so viel gar nicht. Ich denke mal, auch der Artikel 1 wird niemals geändert worden sein. Wäre eigentlich auch schlimm. Und einerseits kann man natürlich auf den ersten Blick sagen, naja gut, also die Welt hat sich doch gerade durch die Digitalisierung so wahnsinnig verändert. Da ist doch vieles auch gar nicht mehr so richtig zeitgemäß. Auf der anderen Seite sind klare und kurze Aussagen. Man merkt ja auch, die Artikel, die mal geändert wurden, die werden dann relativ sehr, sehr lang, sehr unübersichtlich, kriegen furchtbar viele Absätze und sind auch eben für den Normalbürger, die Normalbürgerin nicht mehr verständlich im Grundgesetz. Das ist sozusagen, es gibt ja dann noch die einfachen Gesetze, aber das Grundgesetz sollte eigentlich die Basis unseres gesamten Staatswesens, angefangen von den Grundrechten, regeln. Da ständig dran rumzuändern und rumzumachen, gerade an den Kern, an dem Ausformulieren, was heißt Menschenwürde, weil das sind ja die Grundrechte. Da muss, glaube ich, schon viel passieren, dass man nämlich merkt, man kommt mit den Regelungen, die man hat, wirklich nicht mehr weiter. Die Realität, dass die Auslegung, auch die Gesetzesauslegung, der Welt anzupassen. Und da war das Bundesverfassungsgericht wirklich durchaus in den letzten Jahrzehnten ja auch sehr kreativ und hat dann aus den kurzen Normen, aus Artikel 1, aus Artikel 2, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Handlungsfreiheit, ja, entwickelt durch die Rechtsprechung zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das funktioniert. Das ist durchnormiert worden. Also aus meiner Sicht, ich finde das beachtlich, finde das sehr gut, dass unser Bundesverfassungsgericht das so sozusagen die neuen Anforderungen reinliest in die Artikel und das in überzeugender Form. Von daher wäre ich im Ergebnis eher dagegen, an den Grundrechten viel rumzuändern.
Wie seht ihr das?
Ich würde gerne ganz kurz zu einem Aspekt was direkt sagen, und zwar diesem, dass die Grundrechte eben unsere grundlegende Realität beschreiben. Und ich finde eben, dass wir in der heutigen Zeit, die Realität hat sich geändert seit 1968. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass wir uns immer weiter verklausulieren, dass wir den Artikel umformulieren. Das sehe ich nicht, aber ich denke, wir können das Grundgesetz auch perspektivisch, jetzt nicht heute, jetzt nicht morgen, vielleicht auch nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht in den nächsten 5 Jahren erweitern, dass wir sagen, wir haben einfach neue Bestandteile in unserer Realität. Zum Beispiel in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist der Schutz der personenbezogenen Daten verankert. Und ich denke, in so eine Richtung könnte unser Grundgesetz eigentlich auch gehen. Eben nicht, dass man Dinge streicht, dass man Dinge ändert, aber dass man Dinge hinzufügt. Weil Realität verändert sich und wird immer bereichernder. Man muss gucken, dass man alles umschließt.
Da würde ich mich dranhängen. Also selbst wenn es halt vom Verfassungsgericht entwickelt wurde, geht dadurch, dass es aufgeschrieben wird, dass es da steht, relativ einfach zugänglich ist, und statt hinter einer Sammlung von Entscheidungen oder irgendwo in einer Entscheidungssammlung entwickelt zu werden, eine erhebliche Signalwirkung aus. Also zum Beispiel hier bei den Verfassungstagen kriegt man 75 Jahre Grundgesetz den Abdruck der Originalschrift oder diese kleinen vom Nomos Verlag. Und das ist jetzt für den normalen Bürger erstmal das, was das Grundgesetz ist. Und diese 5-Meter-Regal mit den Entscheidungssammlungen ist ja unsichtbar. Hat noch den kleinen Bonus aus einer rein juristischen Perspektive. Das würde einige Streitigkeiten, gerade in Bezug auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, absägen. Also zum Beispiel, ob das mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zusammenhängt, ob das was Eigenständiges ist, und würde das nochmal schärfer konturieren, was auch dann sich in der Praxis auswirken könnte.
Mhm. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, das Grundgesetz geht ja auch davon aus, dass ich als Privatperson geschützt bin davor, dass der Staat willkürlich mit meinen Rechten umgeht. Und wenn es nicht ausformuliert ist, würde das ja automatisch auch bedeuten, dass ich mich dagegen im Zweifel gar nicht schützen kann, weil was nicht aufgeschrieben ist, davor kann ich auch nicht geschützt werden. Deswegen die Frage so ein bisschen, was ist denn eigentlich eine Rechtfertigung dafür, diese Grundgesetze einzuschränken von Personen? Also was ist ein Rechtfertigungsgrund für eine Überwachung?
Gut, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Also an den Punkt, klar, dass auch die Telekommunikationsfreiheit, Unverletzlichkeit des Wortes sozusagen, gewisse Schranken braucht und eben auch Durchbrechungen erlauben soll. Das hat ja ist ja bei der Schaffung des Grundgesetzes bereits erkannt worden. Und das hat man einfach dem einfachen Gesetzgeber, wie man es so sagt, überlassen. Und diese Gesetze haben sich in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr viel und intensiv auch geändert, weil man eben sukzessive anpassen musste, die rechtlichen Befugnisse, die einerseits zu Zwecken der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, das ist eher die Aufgabe der Polizei und der Staatsanwaltschaften, andererseits aber auch die Befugnisse, die Nachrichtendienste haben, um eben besonders im Vorfeld Gefahren für Rechtsgüter, für Leib, Leben und vor allem die Schutz des Bestandes und der Sicherheit des Staates, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu gewährleisten. Und eben da hat sich eben auch durch die Digitalisierung sehr viel getan und sind die Befugnisse immer wieder angepasst worden. Und Voraussetzungen, die sind wiederum geregelt in einem Gesetz, jetzt wenn man die nachrichtendienstliche Seite anschaut, im Gesetz zum Artikel 10, das heißt G10-Gesetz. Und dort ist eben detailliert geregelt, unter welchen Voraussetzungen ein Nachrichtendienst auf Telekommunikation zugreifen darf, welches Verfahren dafür notwendig ist, wer das genehmigen muss, dass es nicht die Behörde einfach alleine kann, sondern dass es dafür eine Kommission braucht, die vom Landtag bestimmt ist oder vom Bundestag, wenn es um die Bundesbehörden geht. Das regelt auch im Gesetz, im Nachgang zur Rechtsprechung, diesen Kernbereichsschutz, dass eben, wie ich es schon auch vorhin erwähnt habe in dem Gespräch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Kommunikationsüberwachung durchführen, dann höchstpersönlichen Austausch und Daten nicht aufnehmen dürfen und die man darf man auch nicht verwerten. Und da ist zum Beispiel auch geregelt, unter welchen Voraussetzungen der Nachrichtendienst Daten an andere Stellen weitergeben darf. Denn eine Besonderheit und ein wichtiger Punkt ist zwischen der Unterschied zwischen Nachrichtendiensten und Polizeistrafverfolgung ist, wir haben keine Exekutivbefugnisse. Insoweit kann man sagen, ist der Eingriff, wenn der Nachrichtendienst eingreift in die Unverletzlichkeit des Wortes und viele Daten aus der Telekommunikation abgreift, E-Mail-Verkehr und so weiter, ist der Schaden letztlich, so der Grundgedanke, nicht so groß, weil wir dürfen keine weiteren Maßnahmen daran knüpfen. Wir dürfen nicht durchsuchen, wir dürfen niemanden festnehmen. Diese Exekutivbefugnisse hat nur die Polizei. Also folgerichtig sagt dann Rechtsprechung, aber natürlich auch das Gesetz, dürfen wir unsere Daten nur unter ganz besonders hohen Voraussetzungen anderen Stellen zur Verfügung stellen. Nämlich dann, wenn eine ganz schwere Straftat unmittelbar bevorsteht oder es zur Strafverfolgung total wichtig ist. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wir alle gucken im Moment auch ans Oberlandesgericht Stuttgart, ich weiß nicht, diese Gruppe Reuss, Prinz Reuss, diese Reichsbürgergruppe beispielsweise, wenn, da hat auch der Nachrichtendienst in der Aufklärung sehr stark mitgewirkt und hat dann eben auch Informationen übermittelt an Strafverfolgungsbehörden, weil man eben davon ausging, da werden schwere Straftaten geplant. Aber die Hürde muss dann immer noch mal ganz genau geprüft werden bei uns.
Es klingt ja im Prinzip nach einem fast ja reibungslosen, nahtlosen System, wo sozusagen die Schranken in sich selbst, im System selbst so gesetzt sind, dass eigentlich keinerlei Fehler passieren sollte. Jetzt ist die Frage, ihr geht ja ran mit einem Ansatz auch, oder eure Gedanken sind ja auch zu sagen, es muss eine Entwicklung geben innerhalb dieser ganzen Vorgänge und vor allem die Digitalisierung spielt da die größte Rolle. Was sind denn eure Ideen, wie man diese ganzen Vorgänge und wie man auch die gesetzliche Grundlage ändern kann? Also was sind denn, wo seht ihr denn sozusagen die Problematik in der aktuellen Situation, wenn man auf die Digitalisierung guckt?
Das ist eine gute Frage. Es gibt ganz viele Baustellen, die man, glaube ich, ansetzen kann.
Was vielleicht eben schon so anklang, das ist jetzt halt irgendwo schon ein gesamtgesellschaftliches Rumprobieren, wie wir dann halt diese Abwägung treffen wollen zwischen ja, am Ende doch Sicherheit und Freiheit. Und es wird ein Voranschleichen sein. Also wir hatten das Beispiel Vorratsdatenspeicherung, was ja, also das anlasslose Speichern von Telekommunikationsdaten, gemeint als wer spricht mit wem, nicht unbedingt den Inhalt, über längere Zeit. Was insofern problematisch ist, weil da auch allein aus den Verbindungen, aus diesen Metadaten, lassen sich Profile ableiten. Und irgendwo ist auch für uns nachvollziehbar, dass es sinnvoll sein kann, so Überblick zu haben über Kommunikationsnetzwerke. Gleichzeitig hat das ein Beifang und das überwiegt dann halt schlussendlich, was es dann verfassungsrechtlich oder in dem Fall ist es die Grundrechtecharta der EU, weil das meistens an der Details, also der EuGH entscheidet meistens darüber. Also konkrete Vorschläge, zumindest für mich gerade schwierig, aber es ist so eher so ein prozessuales Vorangehen, wo aber auch beide Seiten aufeinander hören sollten, statt halt das mehr oder weniger unverändert oder es für sich manchmal wirklich anfühlt, als wird versucht, das so durchzudrücken seitens der Politik, dass es jetzt weniger, also ich gehe davon aus, die Behörden melden Bedarf an, nach gewissen, so, sie rennen in eine Mauer rein und dann sind sie so, ja, vielleicht könnte das helfen. Es kann ja auch sein, dass die Politik, dass sich das so im Selbstläufer entwickelt. Ich weiß nicht, wie das in Praxis aussieht, das ist jetzt ein reines Bauchgefühl.
Ist schon so, wenn es besondere Bedarfe gibt, wenn man einfach merkt, Thema nochmal Verschlüsselung, letztlich laufen die Einschränkungen, die es gibt, des Artikel 10 in der Praxis. Okay, man kann Telekommunikationsüberwachung machen, aber es kommen einfach keine Informationen an bei den Sicherheitsbehörden, obwohl sie die Genehmigung haben, obwohl besondere Verdachtsmomente gegeben sind gegen die Person, die überwacht werden soll, weil die Kommunikation vollständig verschlüsselt ist, dann merken das natürlich die Sicherheitsbehörden, dass eine bestimmte Befugnis, die man für notwendig erachtet hat seitens des Gesetzgebers, ins Leere läuft. Sozusagen going dark ist da so ein Stichwort. Und dann wird das natürlich auch, überlegt man, okay, was muss dann passieren technisch, um eben an die Informationen trotzdem zu kommen. Und so entstehen dann halt Überlegungen und auch Gesetzentwürfe zu den Themen wie Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Und dann wiederum entsteht eben dieser Mechanismus und dieser Prozess. Möglicherweise werden dann Gesetze erstmal gemacht, die Anwendung nicht genug präzise formulieren und einschränken. Möglicherweise muss man dann einfach als Gesetzgeber nochmal dran gehen. So ist es beim Thema Online-Durchsuchung, denke ich, gewesen. Aber es kann letztlich auch nicht sein, dass durch ein Mehr an Digitalisierung letztlich das, was man zugestanden hat und wo man ein Bedürfnis, auch ein gesellschaftliches Bedürfnis gesehen hat, dass eben kriminelle Leute auch erkannt werden können müssen von den Sicherheitsbehörden, sonst auch das dient ja letztlich der Gesamtgesellschaft, dass das nicht mehr funktioniert, weil eben die technische Entwicklung weitergeht. Darauf wird man als Gesetzgeber schon auch reagieren müssen.
Wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, also es ist ja die andere Seite so, was man sich da vielleicht eher wünscht, ist ja ein, dass die Politik dann mehr mit den Zivilverbänden zusammenarbeitet. Weil gerade zum Beispiel beim Thema Verschlüsselung sehen wir ja, dass eine breite Aufstellung von Zivilverbänden und nicht nur Zivilverbänden, sondern auch Unternehmen sagt, so ein Großteil der IT-Branche sagt so, ja, das ist eine gute Idee, aber das ist vielleicht, das würde uns auch wehtun und wenn ihr das macht, wäre die Idee vielleicht gar nicht mehr so klug, weil das würde uns dann auch wieder betreffen. Da muss man so ein bisschen, muss man vielleicht dann mit den Leuten ins Gespräch kommen. Es ist ja nicht so, dass die Leute ja einen festgefahrenen Standpunkt haben, sondern Leute haben ja auch durchaus Vorschläge, wie man zu dem Ziel kommt. Das ist dann halt einfach wichtig, dass man sich zusammensetzt. Gerade wenn Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen sagt, ja, wir sehen, dass ihr das Mittel braucht, aber vielleicht nicht auf diese Weise.
Das ist dann sicherlich, da sprechen Sie jetzt einen Punkt an, der ein kardinaler Veränderung ist seit eben 1968 oder seit Schaffung des Grundgesetzes. Wir haben es hier nicht nur mit dem Verhältnis Bürger-Staat zu tun, sondern haben einen ganz große andere Player, nämlich die Tech-Giganten, die eben diese ganzen technischen Möglichkeiten ja zur Verfügung stehen und stellen. Und die man letztendlich auch braucht. Früher war es halt bei einer normalen Telefonüberwachungsmaßnahme analog. Da hat man es halt mit der Telekom oder der Deutschen Post zu tun gehabt. Das war eine relativ übersichtliche Geschichte. Heute hat man es ja mit global ganz anderen Akteuren zu tun. Und die nun sehr häufig eine viel mächtigere Rolle haben als die staatlichen Stellen.
Wobei man ja, also muss man auch dazu sagen, es dann ein, sind ja nicht nur die Großen, die sich gerade dann immer wieder zu Themen äußern. Die haben natürlich dann auch eine Agenda, eine gewisse, ist natürlich eine gewisse Lobby, die das Thema in eine gewisse Richtung bringen will. Aber das merkt man ja gerade, wenn so eine ganze Branche, das sind ja nicht nur die Großen, sondern reden wir ja meist immer so von vier, fünf Firmen, die gerade so US-amerikanisch angesiedelt sind, sondern wir reden ja auch noch von, in dem Fall dann von der gesamten deutschen Branche. So, ne? Da gibt es auch größere Namen, die auch aus dem deutschen Raum kommen. Und da ist es ja nicht nur ein, wir haben diese großen Tech-Giganten, die dann etwas in eine Richtung drücken wollen, sondern wir haben ja auch noch die ganzen etwas kleineren Firmen, die dann sagen, okay, das ist vielleicht unpraktisch, auch für uns. Wir wollen ja auch nicht den Mittelstand damit belasten. Das wäre ja auch eher unschön, weil da müssen die natürlich auch wieder nachbessern.
Das ist eben eine Frage, die, wie Sie gesagt haben, die hat sehr viele Dimensionen. Die hat die Zivilgesellschaft, dann eben die Behörden, aber auch die Tech-Giganten, die eben diese Technologien mehr oder weniger bereitstellen und das überhaupt möglich machen. Das ist vielleicht ein bisschen idealistisch gedacht, aber ich denke, es sollte mehr im Miteinander sein, dass die Behörden mehr mit der Zivilbevölkerung reden, aber gleichzeitig die Behörden auch in einem sehr, sehr aktiven Austausch mit den Technikanbietern sind. Ich denke, dass wenn dieses Gefühl von einem Gegeneinander entsteht, dass man sich da auch immer weiter verhärtet und eben die Zivilgesellschaft sich nicht mehr ernst genommen fühlt, und das kann halt sich sehr, sehr schnell wieder eine Lawine ins Rollen bringen. Und das wäre sehr, sehr schade, weil die Arbeit, die sie machen, ist unfassbar wichtig. Und davon erfahren wir sehr, sehr viel nicht, weil Transparenz vielleicht in manchen Hinsichten noch einfach nicht sinnvoll ist, aus Sicherheitsbedenken. Trotzdem ist es für die Zivilgesellschaft einfach super wichtig zu wissen, was geht da eigentlich gerade ab und wieso verstehen wir das nicht, wieso bekommen wir davon nicht so viel mit. Das ist natürlich immer diese Frage, wie viel können Sie der Zivilgesellschaft mitteilen, dass Sie Ihre Arbeit immer noch sicher und sinnvoll machen können? Aber ich denke, dass der Fokus auf ein Miteinander eben auf mehr Austausch liegt, fände ich wirklich sehr wichtig.
Das ist natürlich auch die Frage, was für einen Umfang man immer ansetzt. Ne? Ist, am Ende, wenn wir sagen, okay, wir nehmen einmal alle zusammen, dann ist es natürlich nochmal ein anderer Umfang, als wenn wir sagen, okay, wir nehmen nur einen gewissen Bereich.
Aber das ist doch mal schon mal ein guter Punkt auch in einem demokratischen System. Wenn Gesetze gemacht werden, gibt es immer im Vorfeld ja Anhörungsverfahren. Da werden ja auch alle möglichen Stellen Experten angehört und so weiter. Da gibt es zig Gesetzesmaterialien und so weiter. Da findet, das ist, glaube ich, alles auch, ich lese mir das auch nicht immer durch, aber der Zeitfrage, aber da ist auf der Website von einem Bundestag oder was, da wird sehr, sehr viel zur Verfügung gestellt für die Bürgerinnen und Bürger, da kann man sich richtig einarbeiten. Also zu dem gesamten großen Thema, da sind Sie viel besser noch drin als ich, aber zu dem ganzen großen Thema Austausch, wer wird angehört in Gesetzgebungsverfahren, auch bestimmte Lobbygruppen und Bürgerinnen und Bürger und entsprechende Verbände, aber auch die Unternehmen und was ist da möglich und wie ringt man da um Lösungen? Das ist ein ziemlich weites Feld, aber da ist auch sehr, sehr viel zugänglich, aber natürlich nicht verständlich und nicht für jeden einzelnen Bürger sofort zum Verstehen, sondern man muss sich da richtig reinarbeiten. Und das ist mit einem Teil, was es, glaube ich, schwer macht, auch der Zivilgesellschaft, den hochkomplexen Zusammenhängen noch zu folgen, ist, da kann man schon fast ein Studium drin machen, ist schwer. Und auch das ist wiederum ein Punkt, der dann gerne mal zu Frustration und zu dem Gefühl führt bei manchen Bürgern, ach, die Demokratie ist alles so schwierig, und die dann eher populistischen Ideen nachhängen.
Wobei dann auch so ein bisschen die Frage ist, wie sehr dann Stellungnahmen und so weiter auch angenommen werden. Also wenn natürlich das Gefühl entsteht, dass die, ne, in Schredder effektiv geworfen werden oder eine Rundablage, dann bringt das ja auch nichts. Und manchmal könnte es auch sinnvoll sein, im Vorfeld zum Gesetzesvorschlag da auch mehr einzubinden. Also schon die pure Idee, ob die so sinnvoll ist, weil es gibt auch so einen gewissen Selbstfestlegungseffekt natürlich, wenn dann eine Fraktion oder die Regierung was einbringt. Die will das dann ja schon eher, dass es fertig wird.
Ja, das ist richtig. Man will auch zu Potte kommen. Ich meine, also, ja.
Und wenn der halt in der Welt ist, dann, ja, dann kann es zum Teil zu spät sein.
Apropos zu Potte kommen, es ist wahnsinnig interessant zuzuhören, wenn man merkt, dass auf was aufgesetzt wird, was draußen schon stattgefunden hat. Und es ist passiert teilweise auf einer Ebene, glaube ich, die man auch erst dann versteht, wenn man sich in das Thema reingedacht hat. Mich würde nochmal sehr generell interessieren, Sie haben mal gesagt, Frau Bube, dass Sie in Ihrem Job vor allem mit Gegnerinnen und Gegnern des Grundgesetzes konfrontiert sind. Dass es grundsätzlich eigentlich schöner wäre, auch einen positiven Blick auf die Verfassung mal mitzubekommen. Haben Sie jetzt nicht den Eindruck, dass das grundsätzlich ein positiver Blick ist? Auf eine Art?
Nein, doch, das ist, da habe ich naja, ja sozusagen
ich will nicht sagen,
mein Arbeitsalltag beschrieben. Das ist jetzt nun mal halt der Kernauftrag des Verfassungsschutzes, so wie es der Kernauftrag einer Staatsanwaltschaft ist, eines Generalbundesanwalts, sich sozusagen um Schwerstkriminelle zu kümmern und die einer Bestrafung zuzuführen, einer Anklage zuzuführen. So ist es halt unser Auftrag, möglichst viele Informationen über eben die Gegner zusammenzutragen. Und das, womit wir es heute vielfach auch ja zu tun haben, mit Personen, die sich organisieren und aktiv daran arbeiten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, so braucht es neben den Sicherheitsbehörden, das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Aber wenn wir leben in einer Gesellschaft, in der es möglicherweise immer mehr Menschen gibt, auch junge Menschen gibt, wir haben ja mit gewissem auch Schaudern auf die Ergebnisse teilweise auch gerade junger Leute der Europawahl geschaut, dann sind das Leute, mit denen wir gar nichts zu tun haben, sondern dann geht es eigentlich darum, im positiven Sinne das Vertrauen in demokratische Prozesse, auch in Behörden, ein Grundvertrauen wieder ein Stück weit zurückzugewinnen. Da können vielleicht auch so Gespräche dienen, dass man einfach merkt, klar, wenn ich nur mit permanentem Misstrauen auch auf Sicherheitsbehörden schaue, das macht nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesen Behörden zu schaffen, die dann auch nicht gescheit motiviert ihre Arbeit machen können, sondern es ist auch eben ein Indikator dafür, wenn wir allen diesen Eliten da oben und diese Behörden, die das und das machen und so weiter, permanent das Gefühl habe, der Bürger wird gegängelt, der wird zu stark überwacht. Das war ja auch ein klassisches Argument irgendwelcher in der Corona-Szene, ein Argument, mit dem viele auf die Straßen gegangen sind. Die Eliten da oben, die Impfung gegen Corona dient nur dazu, die Menschen ein bisschen umzubringen, aber zu überwachen und so weiter. Wenn ich in solche Argumentationen reinkomme und die Basis in der Gesellschaft für ein gewisses Grundvertrauen, dass unsere Gesellschaft mit ihren ganzen Regelungen und den Spielregeln miteinander funktioniert, wegbricht, dann haben wir alle miteinander verloren. Deswegen finde ich, muss man immer schauen, dass man bei dem, was man kritisiert und bei allem zivilgesellschaftlichen Engagement auch noch irgendwo die Balance, auch das ist ein Punkt der Verhältnismäßigkeit, nicht verliert und es für wert findet, auch für diese, ja, dieses Grundgesetz und diese Verfassung auch zu streiten und sich in diesem Rahmen bewegt.
Aber die Qualität verschiedener Eingriffe und der Bewertung von Sicherheitsbehörden ist natürlich was anderes. Also es gibt ja natürlich die Extreme zu sagen, das sind die Leute, die es abschaffen wollen. Aber eine gewisse, also können Sie nicht verstehen, dass es eine gewisse Skepsis, Grundskepsis gegenüber den Sicherheitsbehörden gibt? Weil
schon auch
die Exklusivität der Macht ja auch einfach da ist.
Ja, da denkt man an viel mehr Macht, als in Wirklichkeit da ist. Also
sicherlich,
da ist einfach das Bild, aber da ist natürlich ein Pferdefuß und dass wir nicht in der Intensität und auch zu quantitativen Fragen, habe ich vorhin ja auch gesagt, wie viel Telekommunikationsüberwachungen, wie viel G10-Maßnahmen wir machen, das wird nicht veröffentlicht und es inwieweit eben der geheime Bereich, welche Dimensionen das annimmt, über solches darf ich einfach nicht sprechen, das unterliegt dem Geheimschutz. Und wenn ich das täte, würden vielleicht auch manche Befürchtungen anders aussehen. Insoweit verstehe ich schon, dass eben die beschränkte Auskunft ein Stück weit einem Vertrauen im Wege steht. Auf der anderen Seite, ich versuche im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit des Amtes eben solchen Diskussionen auch nicht aus dem Weg zu gehen und um Verständnis und um Akzeptanz zu bitten und auch um letztlich durch das Erklären, wie Arbeitsprozesse einfach laufen, wie gründlich auf die ein oder andere Frage drauf geguckt wird, zu Vertrauen zu generieren und zu erklären, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Ich denke auch dazu eben ist Öffentlichkeitsarbeit ich finde, es klingt immer sehr distanziert und sehr oberflächlich, aber ich finde, Öffentlichkeitsarbeit kann auch eben zum Demokratieverständnis, was da ja zugrunde liegt, eben sollte dazu genutzt werden. Es ist sehr wichtig, dass man vielleicht in einem alltäglichen Gespräch nicht sagt, ja, der Verfassungsschutz hat dies und jenes getan, sondern dass man auch weiß, okay, in diesem Wort Verfassungsschutz steckt das Wort Verfassung drin und dass man auch einen persönlichen Bezug dazu entwickeln kann. Und ich denke, da kann unfassbar viel Arbeit noch geleistet werden, dass man einen Bezug zur Demokratie hat, was ja für unsere jüngere Generation, der ich ein Teil bin, auch wichtig ist, dass wir wissen, hey, wir haben eine Demokratie und das ist keine Selbstverständlichkeit, was wir mit den jetzt zunehmenden Konflikten und Kriegen immer stärker mitbekommen. Das ist teilweise wirklich, wirklich nah und wir merken, wir haben eigentlich was zu verlieren. Das sage ich jetzt aus einer Perspektive, ich bin sehr interessiert, ich bin relativ engagiert. Mich interessieren die Dinge und ich habe einen persönlichen Bezug zur Demokratie und zur Verfassung oder ich entwickle diesen halt einfach immer weiter. Aber es wäre sehr schön, wenn die Öffentlichkeitsarbeit auch da einfach mehr greift. Und deswegen finde ich eben solche Gespräche, diesen Podcast, den wir jetzt haben, wir sitzen hier zusammen in einer Runde in einem kleinen Raum, schauen uns in die Augen und sprechen über Demokratie und Verfassung und Rechtsstaatlichkeit. Und ich denke, genau das ist das, dass man weiß, die Demokratie sind ganz, ganz viele Menschen, die zusammenarbeiten wollen, die sich in die Augen schauen können, die auch sagen können, nee, sehe ich eigentlich komplett anders. Aber dass man sagt, ja, wir bekennen uns alle auf unsere Verfassung. Und wenn wir sagen, irgendwas an der Verfassung könnte man mal ändern, dann ist es eine Meinung, die kann man in der Gruppe einfach auch diskutieren. Und ich denke, dieses auf Augenhöhe miteinander sein ist super wichtig. Nicht, dass dann irgendwelche Kafkaesken, total undurchsichtigen, unübersichtlichen Strukturen entstehen. Und ich denke, Leute, die eben nicht so tief in Themen drin sind, die mal in der Schule was von Politik gehört haben, haben eben diesen Eindruck, dass das ganz viel Undurchsichtiges ist, wo sie auch gar nicht teilhaben können. Und das ist auch wieder dieser Aspekt mit der Barrierefreiheit in der Sprache. Oder dass man, ja, man findet sehr viele Informationen auf den Webseiten des Bundestags. Aber ob man diese versteht, weil da so viele Prozesse auch dranhängen, ist einfach eine andere Geschichte. Und ich denke, daran kann man immer arbeiten.
Stimmt.
Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen anknüpfen vorher, dass Sie meinten, Frau Bube, dass manche Befugnisse gar nicht so oft genutzt werden oder vielleicht auch gar nicht genutzt werden. Aus Richtung der Zivilgesellschaft ist natürlich immer so ein gewisses Missbrauchsrisiko von Befugnissen eine Sorge. Sollten Befugnisse, die ins Gesetz geschrieben werden, weil sie sich dann herausgestellt wird, sie werden nicht genutzt, wieder gestrichen werden, um diese Sorge zu nehmen? Oder ist das, was ist da so Ihre Sicht auch als Behördenleiterin drauf?
Ich habe das ja vorhin auch gesagt, bei uns im Gesetz steht die Wohnraumbefugnis zur Wohnraumüberwachung drin. Wir nutzen sie nicht. Ich bin jetzt seit 2008 im Amt, habe das noch nicht erlebt, dass das genutzt wird, weil einfach die gesetzlichen Hürden sind so hoch formuliert, das ist völlig unrealistisch. So eine Situation gibt es gar nicht, wird nie eintreten letztlich, dass also die Polizei gar nicht mehr greifbar ist. Und das hoffen wir alles nicht, dass das jemals eintreten wird. Von daher kann so eine Befugnis durchaus, wenn man sie so formuliert, nützt sie gar nichts, dann ist es reine Augenwischerei. So kann sie dann in dieser Form aus dem Gesetz auch wieder raus. Ja. Oder man sagt halt, okay, man will unter hohen Voraussetzungen, die aber auch erreicht werden können, Wohnraumüberwachung auch dem Nachrichtendienst als Befugnis geben. Das ist dann eine politische Abwägungsentscheidung, gibt es Pro und Contra. Dann muss man aber auch die Voraussetzungen in realistische Worte kleiden. Das ist meine Meinung dazu.
Das lasst ihr so stehen quasi. Also das ist völlig fein, wenn ihr wollt.
Das ist ja ein Entweder-Oder. Ich sage jetzt nur, sozusagen, das ist also, ein Appell an den Gesetzgeber.
Ich wollte nur die Gelegenheit geben. Ich wollte nur die Gelegenheit geben.
Es läuft ja auf das hinaus, was wir haben. Also dass man entweder halt sagt, ne, also das ist eine, ich finde es auch schon eine gute Ansicht, weil zum Beispiel das Strafgesetzbuch oder so hat sehr viel Ballast drin, wenn, würde ich jetzt so formulieren, der einfach seit Jahren da drin steht, nicht genutzt wird und einfach aufgrund der puren Abschreckungsfunktion entfernt werden sollte. Weil es Einschüchterungseffekte haben kann. Und ich würde zumindest von mir aus, und ich gehe davon aus, ich auch, wenn es nicht genutzt wird, dann soll es vielleicht gestrichen werden, weil es Einschüchterungseffekte hat. Oder halt, dass man wieder in diesen, was wir schon hatten, diesen Prozess übergeht, so den gesamtgesellschaftlichen Austausch darüber, was wollen wir da jetzt eigentlich machen.
Mich würde interessieren, weil wir müssen tatsächlich langsam zum Ende kommen. Es ist wahnsinnig spannend. Wir sind aber so tief in die Materie eingetaucht, dass es Zeit wird, zum Ende zu kommen. Aber vielleicht lässt sich das überführen in meine letzte Frage, was ihr jetzt vielleicht nach der Erfahrung, auch nach eurer Auseinandersetzung und Sie jetzt nach dem Gespräch oder nach den beiden Gesprächen sagen würden, gegenseitig voneinander gelernt zu haben. Also welches Verständnis ist vielleicht entwickelt worden für die andere Seite, die vorher nicht da war und umgekehrt, was bleibt vielleicht noch offen und muss noch mehr besprochen werden?
Also gerade diese doch dann etwas tiefer greifende Einblicke, wo man dann, wo man persönlich auch nicht drin sitzt. Ich meine, wenn man irgendwie, wenn Leute arbeiten oder wenn Leute in der Schule sitzen, dann wissen sie ja ungefähr, zu wem sie gehen müssen, wenn irgendwas passiert. Oder wenn irgendetwas passiert, dann passieren folgende Dinge. Aber das sieht man ja erstmal per se nicht. Und das ist die Sache, wo ich jetzt zumindest einen besseren Einblick bekommen habe, in dem, wie laufen eigentlich verschiedene Dinge ab? Und was führt eigentlich zu wem? Das finde ich eigentlich sehr wertvoll, da, dass da Leute, gerade Sie, Frau Bube, Sie haben ja da einen sehr guten Posten, dass Sie da einen Einblick geben. Ja, zumindest als Chefin sollen Sie, also wissen Sie ja durchaus, wie die groben Strukturen aussehen. Und ins feine Detail braucht man ja gar nicht gehen. Es reicht ja schon einfach, um ein bisschen Transparenz zu schaffen, schon da in grobe Strukturen zu gehen, um grob einen Einblick zu geben.
Ja, also auch diese Eindrücke eben. Was ich für mich persönlich echt mitgenommen habe, ist wieder dieses Demokratie und eben unser Rechtsstaat funktioniert mit Personen. Und ich fand es sehr schön, dass auch wenn wir uns jetzt im Rahmen dieses Gesprächs natürlich nicht total persönlich unterhalten, aber muss es ja auch gar nicht, dass wir uns doch irgendwie persönlich auch kennengelernt haben und eben diesen Bezug herstellen konnten. Das finde ich total wichtig. Und ich glaube, das ist auch wieder das, was ich mitnehmen kann, dass Menschen ansprechbar sind, ist eine andere Sache, wenn wir zusammen auf einer Bühne oder hier im Tiny House sitzen, als wenn ich jetzt eine Mail hinschreibe, wo ich einfach mal bezweifeln würde, dass eine Antwort kommt, eben weil die Persönlichkeit nicht da ist. Deswegen ja dieser persönliche Bezug, und ich finde das auch total wichtig und es macht auch total Spaß. Genau. Ja.
Ich glaube, dem kann ich nichts groß hinzufügen. Also.
Das ist sehr schade.
Ja, also es hat sich ja gezeigt, wir könnten noch uns länger unterhalten und noch tiefer gehen, das Gespräch fortsetzen, weil es für mich auch sehr interessant ist und gut ist zu wissen. Ich meine, nicht alle Jugendlichen sind netzpolitisch aktiv oder engagieren sich in der Form und interessieren sich überhaupt aktiv für politische Zusammenhänge und für gesellschaftliche und fürs Thema Demokratie. Das ist ja wirklich total super, dass sie das machen. Und von daher ist es für mich auch, ist ja die Frage, was habe ich mitgenommen? Habe ich vorhin schon gesagt, diese Frage, eben dieser Blick auf das Digitale und das digitale Leben ist auch das reale Leben. Das ist eine ganz zentrale Aussage, die ich mitnehme, dass man sich da auch in meinem Alter irgendwie, dass man da mitgehen muss. Und ja, ich nehme mit, dass es wieder einmal, ich mache das immer wieder mal gerne, ins Gespräch gehe, auch gerade mit Leuten der jüngeren Generation, und finde es toll, wenn man sich dafür interessiert. Und wir haben ja vorhin schon vereinbart, also wenn, habe ich auch der Dame vom Forum recht gesagt, der Frau Schön, wenn es nochmal die Gelegenheit gibt, komme ich gerne und wir unterhalten uns weiter.
So, das ist ein fantastisches Versprechen. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass eine benötigte Verjüngung in Ihrer Behörde.
Oh, ich hoffe, dass nicht alle jüngeren Kolleginnen und Kollegen das anhören und sagen, Jesus Marie, was redet denn da die Fahrzeug daher? Und denn unsere Behörde ist im Durchschnittsalter, die ist eigentlich relativ jung. Also insoweit bin ich da gar nicht repräsentativ, sondern bei uns arbeiten eine ganze Menge junge Leute. Mit unterschiedlichen Berufen.
Na gut, wunderbar. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch, auch dass ihr euch nochmal auf eine kurze Diskussion eingelassen habt. Sehr, sehr spannend. Vielleicht geht es an anderer Stelle dann weiter, die Diskussion. Ich bin sehr gespannt. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
Auch vielen Dank.
Ja, ebenso vielen Dank.
War schön.
Dankeschön.
Neben Luca, Konstantin, Simon und Beate saßen noch viele andere Jugendliche und Justizvertreterinnen und Vertreter bei den jungen Verfassungsgesprächen auf der Bühne. Und mit einer weiteren Gruppe haben wir gesprochen. Darüber, wie wir unsere Verfassung schützen können. Neben den jungen Verfassungsgesprächen gibt es 4 Folgen, in denen wir die Grundrechte und das Thema Demokratie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Wir haben bei spannenden Expertinnen und Experten nachgefragt, was sie eigentlich darüber denken. Und wenn euch das interessiert, hört gern rein.
Die jungen Verfassungsgespräche sind übrigens ein Projekt der Stiftung Forum Recht, des Stadtjugendausschuss Karlsruhe und der KMI, der Karlsruher Marketing und Event GmbH. Und dieser Podcast wird produziert vom Studio ZX in Zusammenarbeit mit DM Drogeriemarkt. Wenn er euch gefällt, dann lasst eine Bewertung da und hört, wie gesagt, auch in die anderen Folgen rein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.